Okay, guten Morgen, dann lassen Sie uns anfangen. Wir haben gesprochen über Beweismethoden, logische Schlussregeln und haben unterschieden einerseits direkte Beweise und andererseits indirekte Beweise. Bei den indirekten Beweisen vielleicht jetzt noch ein zusätzliches Wort. Da gehen wir halt, wie schon der Name sagt, indirekt vor, statt eine Formel Phi, die zu beweisen ist, zu zeigen, würden wir dann tatsächlich versuchen, entweder das Nicht-Phi auf einen Widerspruch zu führen oder, wenn es sich bei dem zu Beweisenden um eine Implikation handelt, dann würden wir halt die Annahme, dass die Implikation falsch ist, und das würde hier bedeuten, Phi ist wahr, aber der Schluss ist falsch, dann würden wir halt diese Implikation, würden wir die Zielimplikation auf diese Art und Weise zum Widerspruch führen. So, und halt, was ich nochmal betonen wollte, wenn wir nur das Phi zeigen möchten, also nicht unbedingt die Implikation an dieser Stelle, sondern nur das Phi, nicht? Dann würde man mit demselben Verfahren natürlich vorgehen und würde sagen, bitteschön, um das Phi zu zeigen, genügt es, das Nicht-Phi auf einen Widerspruch zu führen. Ne? Das heißt, was man jetzt über die Beweis- oder Schlussregeln im Hinterkopf behält, das sind jetzt diese drei Verfahren, die Kontraposition, da sei auch noch mal schnell dran erinnert. So, und dann haben wir einige Beispiele uns schon angeschaut und sind dann auch mit Beweis durch Widerspruch, zum Beispiel bei dem Vergleich der, das war hier sogar direkter Beweis, dann später bei dem Beweis durch Widerspruch, dass die Wurzel 2 keine rationale Zahl sein kann, beziehungsweise der Satz von Euklid, dass wir unendlich viele Primzahlen haben, ja, dann muss die Informatik dem Euklid dankbar sein, dass wir halt diese Möglichkeit mit unendlich vielen Primzahlen in der Kryptographie bekommen. So, was ich jetzt machen möchte, ist ein letztes Beispiel zu zeigen für, für den Beweis durch Widerspruch, und das ist gewissermaßen der bekannteste Fall eines Beweises durch Widerspruch, der berühmteste Fall eines Beweises durch Widerspruch, und zwar die Diagonalisierung. So, und wenn Sie jetzt die Behauptung sehen, dann werden Sie zuerst einmal sagen, ja, Entschuldigung, Nummer eins, zeig mir um Gottes Willen jetzt die Behauptung, und Nummer zwei, was zum Teufel hat das jetzt mit mir als Informatikstudierenden zu tun. Also, hier ist die Aussage. Es gibt keine subjektive Funktion von den natürlichen Zahlen in die Potenzmenge der natürlichen Zahlen. So, jetzt ist die Frage, warum sollten wir über ein solches Ergebnis aufgeregt sein? Ja, warum sollte man ein solches Ergebnis zu schätzen wissen? Zuerst mal, was sagt es überhaupt? Nun, die Aussage ist, wenn es keine subjektive Funktion gibt von den natürlichen Zahlen in die Potenzmenge der natürlichen Zahlen, dann bedeutet das, wenn es nicht subjektiv ist, jede Funktion nicht subjektiv ist, dann bedeutet das, wenn ich hier mir so Venn-Diagramm-mäßig Mengen vorgebe, dass es für jede Funktion f, nehmen wir mal an, das ist jetzt eine beliebige Funktion von den natürlichen Zahlen in die Potenzmenge, dass für jede Funktion f es Elemente gibt, die werden nicht getroffen. Und das bedeutet, sollte intuitiv bedeuten, bitteschön, die Potenzmenge, die ist extrem viel größer als tatsächlich die Menge der natürlichen Zahlen. So. Das ist das, was es bedeutet. Potenzmenge ist sehr viel größer als n. Jetzt ist aber wirklich die Frage, Entschuldigung, kann ja nicht das Resultat sein, aber ich hätte jetzt gerne was gelernt über die Informatik. So, und was da rauskommt, es gibt sehr viel mehr algorithmische Probleme als Python-Programme. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass wir als Informatiker, als Informatikerinnen, ja, wir sind nicht so mächtig. Es gibt Probleme, die können wir nicht lösen, weil es gibt sehr, sehr viel mehr Probleme, als es tatsächlich, es gibt sehr, sehr viel mehr Probleme, als es Python-Programme gibt. Warum ist das jetzt eine Konsequenz? Lassen Sie mich das drei Folien hinauszögern, ja? Aber was ich sagen möchte, wir schauen uns hier ein erstes philosophisches Ergebnis an, dass tatsächlich die Macht der Informatik begrenzt ist. Ja. Es gibt Dinge, die man nicht, die man durch kein Programm dieser Welt wird lösen können. So, das ist das eine. Das andere ist, sollten wir jetzt wirklich total depressiv nach Hause gehen? Man könnte sich nämlich fragen, Entschuldigung, die meisten Funktionen, das stellt sich sogar heraus, die meisten algorithmischen Probleme kann man nicht lösen. Sollten wir deshalb, das ist ja noch schlimmer, nicht? Sollten wir deshalb zu Tode betrübt nach Hause gehen? Man sollte sich natürlich auch die Frage stellen, wollen wir überhaupt alle algorithmischen Probleme lösen? Oder sind viele der algorithmischen Probleme tatsächlich für uns völlig uninteressant? Ja, wenn das chaotische Probleme sind, warum zum Teufel sollte ich ein chaotisches Problem lösen wollen? Ich habe ja immer noch Geschmacksnerven und ich habe Probleme, um die es sich lohnt zu kümmern. Es ist gar nicht klar, ob es sich hier tatsächlich dann auch um Probleme handelt, die ich lösen will. Ja? Sehr viel mehr zu diesem Fragenkreis gibt es dann in der Algo 2. So, drittes Semester. Jetzt möchte ich mich aber um dieses Ergebnis kümmern, weil das ist interessant. Ja, das ist nicht zu deuteln, aber da ist nicht dran zu deuteln, aber es ist natürlich so, dass wir jetzt nicht wirklich in tiefe Depressionen verfallen müssen. Im Beweis durch Widerspruch nehmen wir an, dass diese Aussage falsch ist. Und was bedeutet das? Ich möchte zeigen, die Aussage, es gibt eine subjektive, es gibt keine subjektive Funktion von n nach n. Diese Aussage möchte ich zeigen. Im Beweis durch Widerspruch muss ich die Negation annehmen Und das bedeutet, bitteschön, es gibt eine surjektive Funktion. Und muss dann mit Hilfe von logischen Schlüssen aus dieser Annahme Unsinn folgern. Okay, zentrale Idee. Diesen Unsinn tatsächlich nachzuweisen, ist, dass wir diese Menge definieren. Und lassen Sie mich mal aufschreiben, weil das ist jetzt zentral, wie diese Menge definiert ist. Das ist die Menge aller n, aller natürlichen Zahlen, mit der Eigenschaft, dass das n kein Element ist von dem f von n. Ja, so, das ist wichtig. Und was wir zu zeigen haben, was wir zeigen möchten, ist, dass tatsächlich das M, so jetzt gehe ich auf den dritten Punkt, dass das M nicht im Bild von F ist. Dass das M also nicht erreichbar ist durch irgendein Argument von F aus. So, jetzt kann man natürlich sagen, gut, jetzt hast du mir hier ein Problem definiert, gut, du sagst, da gibt es einen Zusammenhang und anscheinend, das werden wir uns später anschauen, nicht nur anscheinend, es gibt diesen starken Zusammenhang zu informatischen Fragen. So, das war eine ziemlich formalistische Angelegenheit und jetzt definierst du hier eine solche Menge M und sagst, wir werden dir zeigen, dass diese merkwürdige Menge M tatsächlich nicht im Bild ist. Wie kommst du denn auf diese Menge M überhaupt? Du musst natürlich noch zeigen, dass es nicht in dem Bild von F liegt, aber wie kommst du überhaupt auf diese Menge? Ja? Und da möchte ich mich jetzt drum kümmern. Ja? So, jetzt schauen wir uns an, warum M? Ja, die Frage, warum zum Teufel wird mit dieser Menge gearbeitet? Also, zentrale Frage, warum? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, warum funktioniert das Argument? Ja? Nebenbei, was wir, wenn Sie mathematisch interessiert sind, was wir hier zeigen, ist nichts anderes, als dass die Menge der natürlichen Zahlen und die Menge der reellen Zahlen, dass die nicht die gleiche Mächtigkeit haben. Ja, das ist dasselbe Argument. Das Argument wurde eingeführt und dafür ist der Herr sehr bekannt für, von Georg Cantor. So, jetzt gucken wir uns das an. Wie ist Cantor auf die Idee gekommen, die Menge M so zu definieren? Ja? Und der hat zuerst mal gedacht, naja gut, jetzt hat es halt diese Annahme, nicht? Und die Annahme ist, bitteschön, das ist jetzt unsere Annahme, wie gesagt, ja? Diese Funktion f, die ist tatsächlich surjektiv. Mhm. Dann schaut er sich die Funktion an. Was natürlich von Interesse ist, um sich die Funktion anzuschauen, ist die Frage, wie sehen denn die Mengen f von 0, weil was muss das f machen? Das weist einer natürlichen Zahl eine Teilmenge zu. Also das sind Mengen. Wir sehen die Mengen f von 0, f von 1, f von 2 und so weiter. Wie sehen die aus? Das können Sie sagen, ist eine dumme Frage, weil das können wir nicht beantworten. Wir kennen die Funktion f nicht. Ja, aber wir bauen mal eine Tabelle. Einfach mal so gucken, ja? Und da machen wir was? Da tragen wir in Zeile 0 die Menge f von 0 ab. Aber das ist eine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Das ist eine unmöglicherweise eine unendliche Menge. Naja, wir sagen dann halt, bitteschön, mit a 0, 0, ob die 0 zu f von 0 gehört. Mhm. Ob die 1 zu f von 0 gehört, mit a 0 1. Das heißt, wie sieht jetzt diese Tabelle tatsächlich aus? verkürze das mal hier. Da schaue ich mir an die Zeile I und dann gucke ich mir die Spalte, hier ist die Zeile I und dann gucke ich mir die Spalte J an und dann frage ich mich, bitteschön, liegt das J in der Menge von F und I? Wenn das nicht der Fall ist, gibt es nur 0. Ist es der Fall, ja, wenn das J also tatsächlich in dem F von I gibt, dann gibt es an dieser Stelle der Kreuzung zwischen Zeile I und Spalte J, gibt es dann eine 1. Das heißt, wir würden an dieser Stelle tatsächlich sagen, dass A, I, J, das ist so definiert. Kann man machen. Ne? Wir versuchen, die Funktion F zu verstehen. Ja? Schreiben Sie deshalb als eine, das ist bitte zu beachten, das ist ein Riesenviech von Tabelle. Ja? Wir haben wie viele Spalten? Für jede natürliche Zahl J eine Spalte, unendlich viele Spalten. Wir haben wie viele Zeilen? Das ist, wie gesagt, ein Riesenviech. Für jede natürliche Zahl I eine Zeile. Nicht? Also das, die Pünktchen hier, die sind ernst zu nehmen, das geht halt in allen Richtungen weiter. So. Nicht? Und das ist die Idee, der Cantor sagt, ja, dann schreibe ich mir mal halt ein zweidimensionales Bild dieser Funktion auf. Ja, dann geht's weiter. Was der Cantor sich vorgenommen hat, eine Menge zu konstruieren, die sich von allen Mengen f von 0, f von 1, f von 2, f von i, von all diesen Mengen unterscheidet. So, gut, dann gehen wir mal zurück. Ja, bleiben wir mal ruhig hier stehen. Halten Sie, wie könnten Sie, ohne sich großartig festzulegen, tatsächlich sofort erreichen, dass sie sich unterscheiden von der Menge f von 0. Wir möchten eine Menge konstruieren, letztlich die Menge m. Möchten eine Menge konstruieren, die sich von dem f von 0, dem f von 1, dem f von 2 und so weiter unterscheidet. So, und ich möchte aber, ich habe jetzt ein ganz, ganz kleines Zwischenziel. Ich möchte eine Menge erzwingen, dass ich mich von der Menge f von 0 unterscheide. Und wie mache ich das? Ja.
Also an der Stelle 0 gucke ich mir an, was bei A nur 0 steht für eine Zahl und nehme halt die andere. Also nehme,
ah.
Wenn da 0 steht, nehme ich eine 1.
Ah, aha. Meine Damen und Herren, das war's. Das ist die gesamte Idee. Warum ist das die Diagonalisiermethode? Weil Sie werden mir sagen, ich habe dir jetzt gerade erklärt, wie du dich unterscheidest von der Menge f von 0. Indem du hier sagst, bitteschön, wenn die 0 in dem f von 0 drin ist, dann passiert was? Dann nehme ich sie raus. Und wenn die 0 in dem f von 0 nicht drin ist, was passiert dann? Dann nehme ich sie rein. Und wie viel haben Sie sich festlegen müssen in der Konstruktion der Menge? Sie haben nur eine Aussage machen müssen über die 0. Ja, und dann kommt die 1. Jetzt müssen wir uns unterscheiden von der Menge f von 1. Und was sagen Sie? Diagonale gucken. Du kannst hier nichts mehr machen mit der ersten Spalte. Da hast du dich schon festgelegt. Ne? Da hast du gesagt, abhängig davon, ob die 0 jetzt in dem f von 0 liegt oder nicht, haben wir uns dafür entschieden, die 0 reinzunehmen oder nicht. Da hast du dich festgelegt für die erste Spalte. Aber die zweite Spalte, die Spalte von der 1, hast du doch noch. Und dann wiederholst du den Trick. Das hat er gemacht und damit hat er sofort herausgefunden, bitteschön, wie die Menge groß M ausschaut. Jetzt versuchen wir das nachzuvollziehen. Warum tatsächlich die Definition, die wir hier an der Tafel gebracht haben, alle Probleme dieser Welt löst. Also dieses eine Problem löst. Ja? Okay, ne? Wenn sich die Menge M von jeder Menge F von N unterscheidet, dann liegt M nicht im Bild. Ne? Weil das Bild, das sind natürlich all diese Mengen, Wo haben wir stehen? R von 0, R von 1, R von 2 und so weiter. Wenn wir uns von jeder dieser Mengen unterscheiden, puff, sind wir fertig. So, und dann ist die Frage, wie definiere ich das N, sodass ich mich von der Menge R von N unterscheide? Ja, und dann sagen Sie, da unterscheidest du dich auf der Diagonalen. Was passiert, wenn das N zu dem F von N gehört? Dann sagen wir, dann werfen wir das N aus das klein n aus unserer Menge, die wir konstruieren, raus. Hey, wir werfen das Element raus. Aha. Und was passiert, wenn das N nicht da drin ist? Ja, dann nehmen wir es rein. N ist in N. So, jetzt schauen Sie mal. Wie sieht die Menge M aus? In welchem Fall legen wir denn überhaupt Elemente in die Menge groß M hinein? Nur in dem Fall, dass das N nicht zu F von M gehört. Aha. Das groß M, das ist die Menge aller Elemente klein n mit der Eigenschaft, dass das N nicht in dem F von M gehört. Ja, wenn das N zum F von N gehört, ja, dann werden wir es auch nicht in das Groß M hineinlegen. Die Konstruktion, die Diagonalisierung, die führt zwangsläufig auf die Definition, die der Cantor sich überlegt hat. Nicht? Und da sind wir dann drauf geführt. Wir unterscheiden uns, fertig, wir haben einen Beweis schon geführt. Unterscheiden uns von jeder dieser Mengen F von N, weil wir uns auf der Diagonalen unterscheiden. Ja, und man kann tatsächlich mit demselben Argument dann auch zeigen, für jede Menge, das ist ganz interessant, ja, für jede Menge X ist es richtig, dass es keine surjektive Funktion von X nach der, zur Potenzmenge gibt. Was interessant ist, ist die Konsequenz, dass für jede Menge X die Potenzmenge riesig größer ist als die Menge X selbst. Mathematische Konsequenz, müssen wir nicht unbedingt euphorisch drüber sein. So, jetzt komme ich aber zurück zur Informatik. Warum kann ich die Menge groß N, warum kann ich die Menge groß N interpretieren als die Menge aller Python-Programme? Ja, ganz einfach. Wir schreiben ein Python-Programm, lesen das Python-Programm ein, machen einen Core-Dump und bekommen dann in irgendeinen Inhalt des Speichers. Der Speicher besteht aus einer Folge von Nullen und Einsen. Das heißt, ich kann den Speicher interpretieren als eine natürliche Zahl. Wenn ich jetzt zwei verschiedene Programme habe und ich mache zwei Core-Dumps, Programme sind verschieden. Ja, Entschuldigung. Ne? Dann müssen die Core-Dumps verschieden sein. Das heißt, ich kann tatsächlich die Menge N interpretieren als die Menge aller Python-Programme. So, jetzt gucken wir mal, was der... ich möchte jetzt natürlich zu der Konsequenz kommen, die Menge der algorithmischen Probleme, das ist dasselbe wie die Potenzmenge von N. Wie kann ich diesen Schluss machen? Naja, interpretiere als algorithmisches Problem an dieser Stelle nur eine sehr kleine Teilklasse. Algorithmische Probleme, mit denen wir uns befassen wollen, sind alle von der Form eine Funktion g von den natürlichen Zahlen nach 0, 1. Nicht? Und schauen Sie mal, die Menge all dieser Funktionen, das ist dasselbe wie die Potenzmenge, weil das kann ich interpretieren als charakteristische Funktion, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, charakteristische Funktion, welcher Menge? Eine naja, der Menge Groß G. Und woraus besteht das Groß G? Das besteht aus allen Elementen, aus den natürlichen Zahlen, mit der Eigenschaft, dass das G von N gleich 1 ist. Das ist immer die Sichtweise einer Menge als charakteristische Funktion. So, und jetzt haben wir hier eine Korrespondenz, wo wir im Wesentlichen sagen, es gibt genauso viele Funktionen von den natürlichen Zahlen in 0, 1, wie es Mengen gibt. Nicht? Und Mächtigkeit dieser algorithmischen Probleme, das ist nichts anderes als die Mächtigkeit der Potenzmenge. Ja, nicht? Und das ist ehrlich gesagt auf den ersten Blick gesagt doch deprimierend. Ja? Weil die Potenzmenge, die ist so riesig im Vergleich zur Ausgangsmenge. Ja? Da ist so viel drin, wo es auch nicht die entfernteste Chance gibt, dass wir ein Python-Programm schreiben können, das tatsächlich für die Eingabe klein n dann sagt, bitteschön, dieses klein n hat den Wert 0, beziehungsweise dieses klein n hat den Wert 1. Geht nicht, weil es so viel mehr Funktionen gibt, Aufgaben gibt, die wir uns vornehmen können. Ja? Aber wie gesagt, kein Grund, depressiv zu werden, einfach deswegen, weil wir natürlich nur Funktionen G natürlich auch algorithmisch lösen wollen, die für uns interessant sind. Und darüber wird hier keine Aussage gemacht. In der Algo 2 wird darüber eine Aussage gemacht. So, es gibt höchstens so viele Python-Programme wie natürliche Zahlen und auf der anderen Seite, es gibt genauso viele Funktionen, wie es Teilmengen gibt. Ja? Und das ist der richtige Hammer. Ja. Ja, nicht, Frage, warum redest du hier über Python-Programme, warum nicht über C-Sharp? Natürlich rede ich implizit auch über C-Sharp. Ich rede auch über C. Ich rede auch über Pascal. Ich rede auch über Ihre beliebteste Programmiersprache. Ich rede über irgendetwas, was Sie in einer, in einem Pseudocode umgangssprachlich formulieren können. Ich rede über alle möglichen Ansätze, die sind alle erfasst. Python, weil sie sich in den Grundlagen der Programmierung mit dieser Programmiersprache beschäftigen. So. Nicht? Und das ist die Konsequenz und ich denke, das sollte man schon im Hinterkopf haben, das funktioniert nicht. Naja, und was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich die Annahme, nicht den Beweis, den wir geführt haben. Wir haben die Annahme, dass es sich hier um eine surjektive Funktion zum Widerspruch geführt, indem wir gezeigt haben, bitteschön, diese Funktion groß M, die liegt nicht im Bild. Und deshalb kann die Funktion nicht surjektiv sein. So, jetzt bin ich fertig mit den Beweismethoden. Jetzt möchte ich nur noch eine einzige Beweismethode machen und das ist die vollständige Induktion. Und meine Damen und Herren, das ist für die Informatik die wichtigste Methode. So, was möchte ich machen? Ich möchte zeigen, dass eine Aussage für jede natürliche Zahl n wahr ist. Ich möchte nur Aussagen machen über die natürlichen Zahlen. So, und was machen wir? Wir sagen, bitteschön, was du zuerst mal machen solltest, zeig die Aussage, das ist der sogenannte Induktionsanfang, zeig die Aussage für 0. Induktionsbasis, Induktionsanfang, zeige A von 0. Und dann den Induktionsschritt. Und was ist der Induktionsschritt? Im Induktionsschritt sagen wir, nimm an, dass das A für N gilt. Und leite daraus ab, dass die Aussage A auch für N plus 1 gilt. So, und dann stellen Sie sich mal vor, wir haben das tatsächlich geschafft. Und was genau bedeutet das nochmal? Also, das A von 0 müssen wir gezeigt haben. Und dann müssen wir diese Implikation zeigen. Und diese Implikation ist nichts anderes als von a von n schließe auf a von n plus 1. Also, halten wir das mal hier fest. Vollständige Induktion. Um was zu tun? Um a von n für alle n zu zeigen. Und wie machen wir das? Induktionsanfang. Zeige zuerst a von 0 und dann zeige die Implikation von der Induktionsannahme auf die Induktionsbehauptung. Dann zeige das für alle n. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, das haben wir gemacht. Warum funktioniert die vollständige Induktion? Was haben wir? Wenn wir das gemacht haben, dann wissen wir a von 0. Check, Induktionsanfang. So, und dann haben wir a von n, daraus folgt a von n plus 1. Für n gleich 0, das haben wir. Für n gleich 0 wissen wir auch, bitteschön, das haben wir. Ja, wenn das a von 0 gilt und diese Implikation ist wahr, dann folgt natürlich das a von 1. Okay. Wir haben aber auch die Implikation a von n, daraus folgt a von n plus 1 für n gleich 1. Ja, dann haben wir doch a von 2. So, jetzt möchte ich Sie nicht weiter beleidigen. A von 2, daraus folgt a von 3. Damit haben wir a von 3. Ja, und jetzt ist die Lawine losgetreten. Wir brauchen tatsächlich, um den Nachweis zu führen dieser Allaussage, nur zwei Aussagen zu zeigen. A von 0, das ist zu zeigen. Und die zweite Aussage ist, bitteschön, diese Implikation für alle n, die musste nachweisen. Nicht? Und dann wird die Lawine losgetreten und wir haben die Allaussage dann erfolgreich nachgewiesen. So, jetzt möchte ich mal schauen, müsste jetzt an sich der, um die richtige Atmosphäre zu erzeugen, das Licht ausmachen. Also, Sie befinden sich, das ist Ihre Situation. Sie wurden gerade von Außerirdischen gekidnappt. Die Außerirdischen haben aber dann das Interesse verloren und haben sie einfach da, wo sie gecatcht wurden, dann auch freigelassen. Das Blöde ist bloß, hier sind Sie. An dieser Stelle. Sie sind in einem Gang, befinden sich in einem Gang. Dieser Gang, der ist nach einer Seite unbeschränkt. Gott sei Dank wissen wir, auf der anderen Seite gibt es eine Tür. Das einzige Problem ist, wir wissen nicht, auf welcher Seite. So, jetzt meine Frage an Sie, wie kommen Sie da raus? Ui. Ui. Okay, gut. Ich mache es dummer. Also Sie haben ein gutes Rezept vorgeschlagen. Ich wähle ein dummes Rezept. Mein Rezept wird sein, bitteschön, ich befinde mich hier. Ich weiß nicht, nach rechts, nach links, wo ist die verdammte Tür? Also, vorsichtig wie ich bin, ein Schrittchen nach rechts. So, und dieses Schrittchen mache ich wieder zurück und dann gehe ich, um auch natürlich Fortschritt in die andere Richtung zu machen, zwei das Schrittchen zurück, so, und dann gehe ich dann halt hier hin. So, das eine Schrittchen bin ich wieder zurück, ja, und dann bin ich an dieser Stelle. Und dann würde ich drei Schritte in die andere Richtung machen, um jedes Mal um einen Schritt weiterzukommen, ja. Und dann vier Schritte und dann fünf Schritte, ganz, ganz vorsichtig, ja. Damit ich um Himmels Willen die Tür nicht verpasse. Ein Schritt nach vorn, zwei zurück, drei nach vorn, drei zurück und so weiter. Vier zurück, so. Möchte ich wissen, wie viele Schritte das sind. So, und um diese Frage zu klären, die Ansage, bitteschön, wir müssen wissen, was diese Summe ist. Okay, und die Ansage ist, bitteschön, der Karl Friedrich Gauss in der Volksschule oder Elementarstufe, weiß der Gott, was auch immer, auf jeden Fall als unter 10-Jähriger, der hat das mal so nebenbei gelöst, weil er von seinem Lehrer dazu verdonnert worden ist, so geht das Gerücht, die ersten 100 Zahlen aufzusummieren. Und er hat, Karl Friedrich hat sich dann gedacht, du kannst mich mal. Das rechne ich mal kurz aus und dann spare ich mir diese idiotischen 100 Additionen. So, ich zeige Ihnen jetzt nicht, was Karl Friedrich gedacht hat. Wir machen vollständige Induktion und danach machen wir Karl Friedrich, okay? Weil Karl Friedrich ist clever. Die Induktion ist einfach langweilig, aber sie funktioniert. So, Induktionsanfang, was müssen wir machen? Wir müssen die linke Seite uns überlegen für n gleich 0 und wir müssen die rechte Seite uns überlegen für n gleich 0. Die linke Seite überlegt für n gleich 0 heißt Summe i gleich 1 bis 0. Ja, bitte. Ja, da ist nichts zu summieren. Und wenn da nichts zu summieren ist, dann ist da 0. Okay. Und rechte Seite? Ja, guck, setz doch ein. N gleich 0. Was kriegst du raus? 0. Ist doch gut. Ja, 0 gleich 0. Prima. Induktionsschritt. So, jetzt müssen wir immer uns klar werden. Was haben wir in der Tasche? Sie haben in der Tasche die Induktionsannahme, das A von N. Was müssen Sie machen? Wir müssen zeigen, dass A von N plus 1. Und den Tipp, den ich Ihnen gebe, seien Sie an der Stelle pedantisch, schreiben Sie sich genau auf, was Sie haben. Sie wissen A von N. Was ist A von N? Naja, die Summe der ersten N Zahlen ist gleich N mal N plus 1 halbe. Das haben Sie in der Tasche. Okay. Was möchten Sie zeigen? A von n plus 1. Und was bedeutet das? Bitte schön, die Summe der ersten n plus 1 Zahlen ist was? Meine Damen und Herren, dieser Schritt ist schwer. Das ist der schwerste Schritt in der gesamten Argumentation. Ich muss auf der rechten Seite, hier, das ist ja das A, ersetzen das n durch das n plus 1. Ja, dann steht doch da n plus 1 Quadrat. Das ist ein oft häufig gemachter Fehler. Das n ist doch zu ersetzen durch n plus 1. Also, bitteschön, rechte Seite, da steht n plus 1 Quadrat halbe. Da sagen Sie, du Dödel, du sollst das n ersetzen durch das n plus 1. Und wo steht das n? Das steht hier, da hast du recht, aber da auch. Du musst an beiden Stellen das n ersetzen. Ja? Und bitteschön, was steht denn da? N plus 1 mal n plus 2 halbe. Ja, aber mein Hinweis, bitte machen Sie, seien Sie pedantisch, schreiben Sie sich genau auf, was Sie überhaupt zeigen wollen. So, und jetzt können Sie an dieser Stelle Ihr Gehirn abschalten, in dem Beweis der Implikation, weil das macht Ihr Magen automatisch. Und Ihr Magen sagt, ja, das ist eine Summe von n plus 1 Zahlen. Und diese Summe von n plus 1 Zahlen, das ist ja das, was ich hier mir überlegen soll, ja? Ob das denn so richtig ist, diese Gleichung für n plus 1. Was habe ich denn in der Tasche? In der Tasche habe ich nur die Induktionsannahme. Was muss ich machen? Auf Deubel komm raus, die Induktionsannahme anwenden. Und wie schaffe ich das? Indem ich sage, oh, die Induktionsannahme geht doch über die ersten n Zahlen. Und hier sind die ersten n plus 1 Zahlen zu addieren. Ja, dann splitte ich diese Aufgabe in der Summation der ersten n plus 1 in die Summation der ersten n und dann die erste. Und dann die n plus erste Zahl. Ja, und dann kommt IA. Was ist IA? Bitte schön, Induktionsannahme anwenden an dieser Stelle. Was ist die Summe der ersten n Zahlen? Naja, das ist n mal n plus 1 halbe. Das dürfen wir ja anwenden. Dann setzen wir das ein. Oh, okay. Das ist noch nicht das, was wir haben wollen. N plus 1 mal n plus 2 halbe. Ist es nicht. Aber bitteschön, n plus 1, das steht ja schon mal da. Mhm. Ja, also Sie befinden sich im geistigen Freilauf. Ja? Sie fahren einfach, ne, schön runter, ne? Und ihr Magen-Darm-Trakt ist am Überlegen. Ihr Magen-Darm sagt, oh, n plus 1 ausklammern wird nicht schaden. Ja, gut, klammern wir aus. Haben wir noch nicht ausgeklammert, wir haben einen Hauptnenner gebildet, das schadet auch nichts. Ja? So, und jetzt, nächster Schritt, wir würden das n plus 1 ausklammern. Ja, aber dann steht da schon alles. Haben Sie nachdenken müssen? Nein, überhaupt nicht, das tut schon fast weh. Ist natürlich auch so, was haben wir denn gelernt? Ja, nicht so unbedingt viel. Also die Einsicht, die man aus Induktionsbeweisen herausbekommt, das ist immer weniger als die Einsicht, die man aus dem direkten Beweis bekommt. Und jetzt kommt Karl Friedrich. Okay, also hier, wir sind schon fertig. Ja? So, Karl Friedrich Gauss, was hat er gemacht? So 8, 9, 10 Jahre alt und hat gesagt, naja gut, was machst du denn? Du willst die ersten n Zahlen summieren. Okay. Dann haben wir hier 1, 2, 3 bis n. Wir machen eine Tabelle. N Spalten, n Zeilen. 2, 3 bis n. Was willst du? Du willst die ersten n Zahlen addieren. Das heißt, die 1 und die 2 soll addiert werden, nicht? Machen wir das mal lieber rot. Das möchten wir addieren. Und dann willst du die 3 da drauf addieren. Okay, dann machst du das. Sehen Sie, worauf das hinausläuft? Die Summe der ersten n plus 1 Zahlen, und das ist, was der Gauss dann halt mental sofort gesehen hat, das sind alle Gitterpunkte, die sich unterhalb und auf der Diagonalen befinden. Die Anzahl der Gitterpunkte. Anzahl Gitterpunkte. Ist nichts anderes als die Summe i gleich 1 bis n. I. Ja, genau das, was wir ausrechnen müssen. Ja, okay, verfolgen wir das mal auch ruhig hier an der Tafel. Wir müssen die, ja, ich habe es jetzt gesagt, auf der Wand, auf die Wand geworfen, zählt es oberhalb, wir zählen es unterhalb, ist völlig wurscht. Ja? So, ich zähle also weiter oberhalb. Ich zähle weiter unterhalb. Wie viele Punkte habe ich insgesamt im Gitter? Gitterpunkte. Ja, n Quadrat hast du. Wie viele hast du auf der Diagonalen? N. So, und dann ist jetzt die kritische Überlegung, bitteschön, wie viele Punkte befinden sich im Gitter, aber nicht auf der Diagonalen? Auf Gitter, aber nicht auf Diagonale. Naja, das sind offensichtlich, das sind die n-Quadrat-Punkte und davon ziehst du bitte schön die, die Punkte auf den Diagonalen ab, n-Quadrat-n. Wie viele Punkte befinden sich unterhalb der Diagonale? Das ist doch interessant. Ja, genau die Hälfte. Genau die Hälfte von denen, die sich nicht auf der Diagonalen befinden. Das heißt hier, wenn ich jetzt die Diagonale ausklammere, habe ich wie viele Punkte? N Quadrat minus n und davon die Hälfte. Das heißt, bitteschön, ich habe ja hier die Diagonalpunkte ausgeklammert. Diese Summe der ersten n-Zahlen, das ist die Anzahl der Gitterpunkte unterhalb der Diagonalen und das ist nichts anderes als, bitteschön, die Diagonale selbst oder zählen wir erst die Punkte unterhalb und das ist n Quadrat minus n halbe. So, und dann addieren wir da oben drauf die Anzahl der Punkte in der Diagonalen. Und was ist das? Das ist n Quadrat, müssen wir 2n Hauptnenner, ja, die 2n aufaddiert auf die n, auf das minus n gibt dann plus n halbe. Das ist aber immer noch nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen ja n mal n plus 1 halbe haben. Ja doch, das ist es. Nicht? Weil da können wir jetzt das n ausklammern. Und dann haben wir n mal n plus 1 halbe. Und ich denke, ja, wenn der Lehrer da eine Stunde mental abschalten wollte, Karl Friedrich hat nach 5 Minuten die Summe der ersten 100 Zahlen berechnet. Wir setzen ein n gleich 100 und bekommen, dass die Summe der ersten n Zahlen nichts anderes ist als 50 mal 101. Ne? Das ist so gut. So, was hat das Ganze jetzt damit zu tun, dass wir im Tunnel feststecken, beziehungsweise unsere Strategie verfolgen? Hier das Argument nochmal schnell an der Wand wiederholt. Wir zählen die Gitterpunkte diesmal oberhalb der Hauptdiagonalen und zusätzlich auf der Hauptdiagonalen, wissen, dass ich die Hälfte der verbleibenden n Quadrat minus n Punkte echt oberhalb befinden, müssen dazu noch die, das ist die eine Hälfte, müssen dazu noch die Hauptdiagonale obendrauf addieren und gut ist. So, nach 2k Wiederholungen sind wir wie weit zurückgelaufen? Haben wir welchen Fortschritt gemacht? Nach einer Wiederholung, wir nehmen an, dass tatsächlich unser erster Schritt in die richtige Richtung führt. Fallannahme, ja? Andernfalls schaue ich mir aber nicht an. Fallannahme, der erste Schritt führt in die richtige Richtung. So, einen Schritt vor, jetzt gehe ich aber wieder zurück. Ja, und dann gehe ich den zweiten Schritt in die Gegenrichtung. Das heißt, ich bin einen Schritt, habe ich verloren tatsächlich. 1 minus 2 ist ja auch minus 1. So, und dann gehen wir wieder die 3 Schritte nach vorn und die 4 zurück. Was heißt das? Hier habe ich einen Schritt verloren, dort nochmal einen Schritt verloren. Das heißt, wir haben insgesamt 2 Schritte verloren. Wenn wir das jetzt 2k-mal wiederholen, nach vorn, zurück, ja, dann haben wir insgesamt k-mal eine minus 1 verloren. Das heißt, wir sind tatsächlich nach 2k-Wiederholungen minus k in der falschen Richtung. Was ist denn der Fortschritt? Fortschritt würden wir unter der Fallannahme, dass wir zuallererst, ne, hier haben wir die Fallannahme, dass wir zuallererst in die richtige Richtung gelaufen sind. Der Fortschritt ist nichts anderes als Fortschritt nach 2k plus 1 Wiederholungen, nicht 2k, sondern 2k plus 1. Das ist nichts anderes als minus k plus 2k plus 1 und das ist k plus 1. So, und was will ich erreichen? Ich will erreichen, dass ich tatsächlich n Schritte in die richtige Richtung gehe. Also wähle ich k gleich n minus 1. Nicht in der, Fallannahme, also für die Setzung von k gleich n minus 1, habe ich dann genau n Schritte in die richtige Richtung gemacht und das möchte ich ja auch haben. So, ich habe k gleich n minus 1 gewählt und würde dann einen Fortschritt von k plus 1 erreichen. Und das ist n. So, wie viele Schritte bin ich gelaufen insgesamt? Ich habe k wieder, ich habe k gleich n minus 1 gewählt, aber 2k habe ich Wiederholungen durchgeführt. Ja, das heißt 2n minus 2 Wiederholungen. Also ich bin gelaufen wie ein Idiot, von 1 in die richtige, 2 in die falsche und so weiter und so fort. Dann muss ich jetzt noch tatsächlich dran denken, dass ich die 2k plus 1, und das wäre dann nichts anderes als 2n minus 1 Schritte, in die richtige Richtung laufe und dann bin ich da. Dann stehe ich vor der Tür, mache die Tür auf und raus. So, und wie viele Schritte insgesamt? Naja, die Formel sagt mir dann, es ist die Summe der ersten 2n minus 1 Zahlen, die Formel sagt mir 2n minus 1 mal 2n durch 2. Und das ist 2n minus 1 mal n. So, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das ist richtig übel. Wer so vorsichtig ist, der wird verhungern oder verdursten. Das ist quadratisch viele Schritte, die wir gehen müssen, bis wir die Tür gefunden haben. So, und jetzt sagen Sie, das kann ich aber sehr viel besser machen. Ich laufe einen Schritt in die eine Richtung, zwei in die andere. Ja, das haben wir doch auch gemacht. Ja, aber im nächsten Schritt laufe ich nicht drei in die andere Richtung, in die erste Richtung, sondern vier. So. Und dann geht es 8. Geht es 8, ich weiß nicht, ob ich bei 7, dann mache ich hier noch einen kleinen Achter, geht es 8 in die Rückrichtung. So, Frage ist, wie viele Schritte diesmal? Und dann müssen wir uns die geometrische Reihe anschauen. Und da wird gesagt, warum müssen wir uns das anschauen, das werden Sie gleich sehen. Aber nebenbei ist ein ganz typisches Problem, das hier auftaucht. Wir müssen uns in der Informatik häufig Gedanken darüber machen, wie skaliert unsere Lösung im Hinblick auf die Anzahl der Schritte, die unser Programm durchführt, oder der Speicherplatz, den das Programm frisst, für Eingaben wachsender Länge. Ja, und diese Ressourcenbetrachtungen erfordern, dass wir das Wachstum bestimmter Funktionen kennen. So, und das machen wir jetzt gerade hier für zwei fundamentale Probleme, die Summe der ersten n und die Summe der ersten n-Zahlen und die Summe der ersten n-Potenz. So, was ist das a? Das a ist irgendetwas, was nicht zur Explosion führt. Ja? A gleich 1 führt zur Explosion, gucken wir uns nicht an. So, jetzt können Sie natürlich sagen, und das ist wirklich der Einwand, muss den Einwand wiederholen. Der Einwand gegen vollständige Induktion. Wir können uns mit der vollständigen Induktion häufig davon überzeugen, dass eine Aussage richtig ist. Aber verstehen tun wir deshalb die Aussage nicht notwendigerweise besser. Deshalb auch hier wieder zwei Argumente. So. Induktionsanfang für n gleich 0. Da muss ich gucken, was die linke Seite mir liefert. Und die linke Seite sagt, du sollst summieren, diesmal von i gleich 0 bis 0. Ah, da ist was zu summieren. Was ist da zu summieren? Das a hoch 0. Was ist a hoch 0? Das ist 1. Was auch immer das a ist, a hoch 0, selbst wenn a gleich 0 wäre. Ja? A hoch 0 ist 1. So, und was steht auf der rechten Seite? Naja, da muss ich halt das n durch 0 ersetzen, dann steht oben im Zähler a hoch 1 minus 1 und unten im Nenner steht a minus 1, dasselbe, da steht auch 1. Check. So, und jetzt wieder das alte Spiel, Induktionsschritt. Was müssen wir machen? Ich muss zeigen, den Induktionsschritt aus A von N, unserer Induktionsannahme, bitteschön, folgerst du A von N plus 1. Was ist A von N? Das schreibe ich mir auf, pedantisch wie ich bin. Naja, das ist die Summe der ersten N-Potenzen, der ersten N-A-Potenzen. Das ist A hoch N plus 1 minus 1 durch A minus 1. Genau das, was hier rechts steht. Müssen zeigen, jetzt kommen Sie und sagen, ersetzt das N durch das N plus 1, aber macht diesen Ersetzungsschritt richtig. Ja, was heißt das? Ich muss das N durch N plus 1 ersetzen, da steht dann A hoch N plus 2. So, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Ja? Aus diesem Fakt der Induktionsannahme folgere den Induktionsschluss. So, und jetzt bitte schön Gehirn ausstellen. Das ist sowieso sehr fehleranfällig und der Magen-Darm macht das schon. Also, die Summe der ersten N plus 1 Potenzen ist nichts anderes als, ich muss die Summe der ersten N Potenzen ins Spiel bringen, darüber weiß ich was. Also bringe ich die Herrschaften ins Spiel. Die Summe der ersten n plus 1 Potenzen, das ist die Summe der ersten n Potenzen, plus natürlich die n plus 1. Das ist was Neues. Aber die Induktionsannahme sagt mir, wie diese Summe zu interpretieren ist. Ja, und das ist a hoch n plus 1 minus 1 durch a minus 1. Schreiben wir auf. Ne? Ihr Gehirn befindet sich im Freilauf. Ja? Was jetzt passiert, das ist Schule, wir machen Hauptnenner. Ja, mit a minus 1 müssen wir dann das a hoch n plus 1 multiplizieren. Das tun wir mal fix. Ja, da muss ich also a mal a hoch n plus 1, a hoch n plus 2, minus 1 mal a hoch n plus 1, minus a hoch n plus 1. Ah, es findet Kegeln statt. Wieso Kegeln? Naja, das a hoch n plus 1 sagt Mist, ich werde rausgeworfen. So, und was bleibt übrig? Es bleibt übrig a hoch n plus 2 minus 1. Ja, aber das wollten wir ja zeigen. So, fertig. Ja, wir wissen, das ist die Formel für die geometrische Reihe, das ist richtig. Haben wir unbedingt was gelernt? Ich würde sagen, nicht so sehr viel. Aber jetzt machen wir einen direkten Beweis. Wir machen es auf zwei Arten. Der stellt sich ganz dumm an, aber der sagt im Wesentlichen, hier hast du gekegelt, nicht? Vielleicht finden wir dieses Phänomen des Kegelns häufiger. Vielleicht ist diese Begründung, die du hier gefunden hast, tatsächlich der Grund dafür, warum diese merkwürdige Formel gilt. So, was machen wir? Hier allerdings Trick 17. Ne, auch bei der Summe der ersten N-Zahlen haben wir Trick 17 angewandt, der mehr oder minder vom Himmel gefallen war. Und vom Himmel gefallen war zweidimensionale Sichtweise eines Gitters. Und hier fällt vom Himmel a minus 1 mal Summe der Potenzen. Wir multiplizieren a mal Summe der Potenzen minus 1 mal Summe der Potenzen. Locker. Ja, und dann müssen wir natürlich ausrechnen, Sie haben an dieser Stelle jetzt auch tatsächlich schon wieder Ihren Kopf im Freilauf gesetzt, ja. Kann er keinen Schaden anrichten. So, i gleich 0 bis n mal a hoch i, aber dann noch das a da drauf multipliziert, das ist dasselbe wie i gleich 1 bis n plus 1 a hoch i. Ja, jede Potenz hätte ich anders schreiben können. Ich hätte es schreiben können i gleich 0 bis n mal a hoch i plus 1. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe geschrieben i gleich 1 bis n plus 1. Ich habe die Schranken hochgesetzt. A hoch i. Das ist offensichtlich, was hier steht, dasselbe wie das, was da steht. So, und diesen Term, was wir da abziehen, das haben wir einfach übernommen. Und jetzt gucken Sie mal, was da stattfindet. Im Übrigen nicht, wenn Sie mit diesen Summensymbolen zu tun haben, was Sie sofort machen sollten, um einen Eindruck zu bekommen, was denn hier im Spiel ist, schreiben Sie die Summen aus. So, und was haben wir denn da? Wir haben die Summe i gleich 1 auch i n plus 1, das heißt a plus a Quadrat plus a hoch 3 plus a auch n plus 1. So, davon wird abzuziehen sein, auch 0. Das schreibe ich mal sinnigerweise hier hin. Und dann i gleich 1. Oh! I gleich 2. Oh! Minus a hoch n. Und bitteschön, weiter hoch geht es nicht. Das Kegeln, das wir in unserem induktiven Beweis festgestellt haben, das findet hier die ganze Zeit statt. Raus, 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 raus. Was bleibt denn überhaupt übrig? Es bleibt übrig auch n plus 1 minus a auch 0. Und wer bist du denn auch 0? Ich bin die 1. Nicht? Und bitteschön. Jetzt wird gesagt, ja, jetzt dividierst du einfach die linke Seite durch a minus 1. Ja, und dann hast du da stehen, was du haben willst. Okay, so, das war, was ich erzählen wollte zur Induktion. Und dann möchte ich jetzt zur Fragestunde übergehen. Wir haben... ein Übungsblatt über Beweismethoden. Und ich denke mal, die erste Aufgabe, ja, das ist einfach, aber unterschätzen Sie die nicht. Das ist in den letzten beiden Jahrgängen eine Aufgabe gewesen, die richtig schlecht gelaufen ist. Geht es im Wesentlichen darum, zu sehen, was denn, wie eine Implikation arbeitet, wenn aber da auch Quantoren drin sitzen können. Es geht darum, zu verstehen, was denn überhaupt eine Negation ist, wenn da auch Quantoren drin sitzen können. Also, hier diese erste Aufgabe behandelt die Implikation. So, bevor ich diese Aufgabe mache, ein Wort der Warnung. Die Situation sollte ich zuerst beschreiben. Wir haben 7 Schildkröten. Einige sind tatsächlich, haben den Bauch zu unterst und andere haben wir umgedreht. Können Sie sich so vorstellen, dass die beiden hier, die sind in normaler Position, aber das B haben wir umgedreht, also die dritte, die vierte. Und die vorletzte, die haben wir umgedreht. So. Es gibt eine Regel. Und diese Regel sagt, nur wenn auf einer Seite der Schildkröte ein Vokal steht, steht auf der anderen Seite eine gerade Zahl. So, das ist die Frage, welche Schildkröten sollen wir umdrehen? Bitte drehen Sie nur eine möglichst kleine Anzahl von Schildkröten um. Was bedeutet diese Regel? So, und dann möchte ich mal ganz generell die folgende Situation durchspielen. Und möchte mir überlegen, wie denn unsere Formalisierung ausschaut. Wenn Eigenschaft A dann Eigenschaft, wenn, machen wir es so, Eigenschaft A eintritt, dann auch B. Wie würden wir das formalisieren? Frage ist so blöd, dass Sie Schwierigkeiten mit der Antwort haben werden. Aus A folgt B. So, aber jetzt, bitteschön, nur wenn Eigenschaft A eintritt, tritt auch B ein. Wie ist ist, das zu formalisieren. Ja? Und bitteschön. Das muss man verinnerlichen, beziehungsweise besser, man muss es verstehen. Was steht hier? Hier steht im Wesentlichen, wenn das B eingetreten ist, dann tritt das doch nur dann ein, wenn die Eigenschaft A eingetreten ist. Das heißt, wenn das B eingetreten ist, muss das A eingetreten sein. Ja, genereller Hinweis, dass wir auch richtig verstehen, was denn jetzt diese Aussage bedeutet. Nicht? Und da muss man sich überlegen, bitteschön, ich soll Schildkröten nur dann umdrehen, wenn es eine Frage, wenn diese Regel in Frage steht. Sie wollen die Regel überprüfen. Drehe ich die Schildkröte um oder nicht? Ich darf sie stören, nur dann, wenn es wirklich erforderlich ist. Sonst, Punkt weg. Sie müssen für diesen Teil, den Teil A, Begründungen angeben. Die anderen beiden Teile B und C, da brauchen Sie keine Begründungen anzugeben. Steht auf einer Seite nur, wenn auf einer Seite der Schildkröte ein Vokal steht, steht auf der anderen eine gerade Zahl. Was Sie verstehen müssen, ist nur wenn und wenn. Ja? Eine simple Aufgabe, aber das haben wir mit Bedacht gemacht. Schreiben Sie sich eine Begründung auf, man übersieht das recht leicht. Schreiben Sie sich eine Begründung für Ihre Antwort auf. So, und dann haben wir eine zweite Aufgabe, da geht es im Wesentlichen um Quantoren. Und diese Aufgabe sagt, wir haben hier eine Färbung der ganzen Zahlen in die Farben Gelb und Grün. Und diese Funktion f, die hat die folgende Eigenschaft, garantiert. Für jede gelb gefärbte Zahl gibt es eine größere grüne. Frage, ist jede solche Funktion, surjektiv, ist jede solche Funktion, jede solche Funktion, surjektiv? Gibt es für jede gelbe eine mindestens doppelt so große grüne? Sie könnten sich jetzt schon sagen, ui, das ist aber noch nicht mal ein Kaffee wert. Wenn Sie diesen Eindruck haben, prima. So, wir haben eine Version dieses Übungsblatts sehr schnell rausgebracht. Und dann haben wir später gesehen, das ist zu kompliziert gewesen und Lösungen lassen sich nur schlecht geben. Da haben wir dann tatsächlich die zweite Aussage geändert und die dritte leicht korrigiert. Ja? Also wenn Sie das sich schon angeschaut haben, Sie müssten das nochmal betrachten für die Aufgabe C. Worum geht's? Sie sollen nur sagen, was die Negation ist. Kein Einhorn hat kein Horn. Ja, das ist das Kein. Wenn man da jetzt noch einen Kein davor, nicht kein Einhorn hat kein Horn. Was zum Teufel soll das sein? Die Mäuse tanzen genau dann auf dem Tisch, wenn die Katze nicht im Haus ist. Was ist die Aussage hier? Sie können natürlich sagen, es ist nicht der Fall, dass die Mäuse genau dann auf dem Tisch tanzen, wenn die Katze nicht im Haus ist. Aber bitte, ne, Sie sollen natürlich diese Negation rausbekommen aus Ihrer Antwort. Ja? Jeder, der A sagt, muss auch B sagen. Die Negation davon, was ist das? So, jetzt gucken wir uns das mal schnell an einem Beispiel und wir versuchen, das herauszufinden. Alle Katzen sind grau, die Negation. Ja.
Nicht alle Katzen sind grau, also wir haben die Allquantor quasi, für alle Katzen gilt, sie sind grau und die Negation davon ist der Existenzquantor. Also es existiert eine Katze, die nicht grau ist.
Sehr gut, ja. Das, was Sie zuletzt gesagt haben, Sie haben im Wesentlichen auch Ihre Antwort schon begründet, ist genau das, wonach wir gesucht hätten. Es gibt eine nicht graue Katze. So, wenn es Einhörner gibt, dann können alle Elefanten fliegen. Ja?
Können wir davon ausgehen, dass die Existenz von Einhörnern äquivalent 0 ist?
Bitte?
Können wir davon ausgehen, dass die Aussage, dass es Einhörner gibt, äquivalent 0
ist? Nö. Vielleicht gibt es Einhörner. Das weiß man nicht. Man weiß es nicht. Ja, ne? Sie machen die Tür auf, gehen aus dem H6 raus, da steht ein Einhorn. Ne? Kann passieren. Ne? Also, was ist die Antwort? Wenn es Einhörner gibt, dann können alle Elefanten fliegen. Ja, das ist eine Implikation, nicht? Man ist eine Implikation falsch, wenn die Voraussetzung stimmt, aber der Schluss nicht. Heißt, wir würden schreiben, es gibt ein Einhorn, aber es gibt auch einen Elefanten, der kann nicht fliegen. Voraussetzung ist richtig, es gibt ein Einhorn, Schluss falsch, es gibt einen Elefanten und der kann wirklich nicht fliegen. Selbst mit den großen Ohren haut das nicht hin. So, jetzt wird es kriminell. Für jeden Yeti gilt, die Macht ist genau dann stark in ihm, wenn in seinem Blut Midi-Chlorianer zu finden sind. Ja?
Es gibt einen Yeti ohne Midi-Chlorianer in seinem Blut, in dem die Macht stark ist.
Es gibt einen Yeti?
Ja. Ich glaube.
So das. Macht stark in ihm?
Die Macht stark in ihm.
Ja?
Obwohl keine Midi-Chlorianer in seinem Blut
sind. Obwohl keine Midis. Ja. Ja?
Es könnte aber auch sein, dass er Midi-Chlorianer hat und nicht.
Ah! Oder er hat Midis. Aber keine Macht. Was ist passiert? Sie haben eine Implikation negiert. Wir müssten, weil wir eine Bi-Implikation haben, beide. So, das war die Aufgabe. Haben wir Fragen zur Aufgabe 1? Aufgabe 2. Resolution. Erläutern Sie, warum der folgende Resolutionsschritt falsch ist. Passiert sehr häufig, dass tatsächlich gesagt wird, hier aus diesen beiden Schritten kannst du den leeren Disjunktionsterm folgern. Warum ist das tatsächlich falsch? Nicht? Da muss man sich natürlich erinnern, was will denn überhaupt die Resolution? Die Resolution will sagen, wenn ich irgend zwei Disjunktionsterme habe und die gelten beide für irgendeine Belegung, dann für diese eine Belegung gilt auch der Schluss. Ne? So, gut, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, bitteschön, für die Resolution, da betrachten wir nur Mengen. Letztlich geht es aber darum, mit der Resolution tatsächlich keine F-Formen zu untersuchen. Der Hinweis deshalb, um festzustellen, ob diese Formel Psi, diese KNF, Psi, ob die unerfüllbar ist oder nicht, wandeln Sie die Formel zunächst in eine Menge von Disjunktionstermen um. Menge. Ja? Von der logischen Darstellung auf Mengen gehen. So, und dann Resolution anwenden. Und da erinnern Sie sich vielleicht an DPLL. Und DPLL sagt, bitteschön, als ein Trick solltest du parat haben Unit Resolution und du solltest die Pure Literal Rule als Trick parat haben. Sie sollen jetzt nicht eine dieser beiden, Pure Literal oder Unit Literal, anwenden. Natürlich Aber Sie sollen das im Hinterkopf haben. Ja? Sie müssen die ganze Zeit auf der Resolutionsebene arbeiten. Ja? Aber es wäre ganz vernünftig, wenn Sie mal denken würden, ui, dieses Psi hat ja was, das könnte man, Unit vielleicht oder Biolitre, man weiß es nicht. Ja? Was wir dann aber in einen Resolutionsbeweis überführen müssen. C, ne, da sehen Sie schon den Mengenformalismus. Ne, hier würden Sie also in B übergehen von dem Formalismus auf den Mengenformalismus. Hier müssen wir das gar nicht machen. Und das ist unangenehm. Da hat es keine Menge, die nur aus einem einzelnen Literal besteht. Das ist unschön. Ja? Müssen Sie halt, jetzt werden wir gleich eine analoge Situation uns anschauen. Ja? Haben Sie Fragen zu dieser Aufgabe? Ich habe eins vergessen zu sagen. In den Teilen B und C genügt eine grafische Lösung. Was ist eine grafische Lösung? So, und dafür gucken wir uns jetzt dieses andere Beispiel an. Und zwar ist das die eine Aufgabe aus dem Skript, ebenfalls wie gerade. Auch bei den Jedis machen die Aufgabe B. So, und was ich machen möchte, ich möchte Ihnen eine grafische Lösung zeigen. Ja? So, was ist das Phi? Ich schreibe das auf als ABC. Dann habe ich AB nicht C. Sie denken schon mal drüber nach, ja, während ich das anschreibe, das dauert jetzt eine gewisse Zeit. Sie denken schon mal drüber nach, wie würde ich das machen? So, und jetzt Gott sei Dank nur noch die beiden. Ne, das ist auch genauso unangenehm wie die zweite Aufgabe. Wir haben keine Menge, die nur aus einem einzelnen Literal besteht. So, jemand von Ihnen Vorschlag? Wie gehen wir vor? Was ist unser erster Schritt? Dann mache ich das einfach mal. Hier haben wir das C und das Nicht-C. Und die schöne Eigenschaft ist, wenn wir diese beiden Mengen vereinigen, nach Herausnahme von C bzw. Nicht-C, passiert was? Die Menge wird kleiner. Oh, das ist aber gut. Ich versuche jetzt überall das C rauszuwerfen. A nicht B, C, A nicht B, nicht C. Oh, das funktioniert ja auch. Prima. Das ist die grafische Komponente des Beweises. Ja? So, was machen wir hier? Genau dasselbe Spiel. A und B. Und hier nicht A und nicht B. Prima. Und jetzt? Ja? A. Okay. Zwei Antworten. Ja, und jetzt? Dann sagen Sie hier, was habe ich jetzt gemacht? Da bleibt nur A. Wie kann das sein? Warum haben Sie mir nicht auf die Finger gehauen? Und dann sagen Sie, ja, das machst du jetzt auch so. Und Exitus aus A und nicht A, das Epsilon. Und das wäre das Ende Ihres grafischen Beweises. Geht alles ganz, ganz locker. Aber bitte, Sie werden sich darüber klar, ich springe jetzt zurück, warum dieses Rezept in dem Fall A nicht gilt. Ja? Haben wir Fragen zu Aufgabe 2? Dann gehen wir zur Aufgabe 3. So, und da haben wir auch ein bisschen zu schnell geschossen mit der allerersten Variante. Wir haben den Teil C hinzugenommen. Wir haben den Teil B gegenüber der Erstversion hinzugenommen, da gleich mehr drüber. Und haben dafür den Teil C herausgenommen. Aber das bleibt für Sie Bonusaufgabe. Ja? Wenn Sie das schon gemacht haben, prima, wird Ihnen anerkannt. Ja? Bonus. So, was möchten wir hier machen? Wir möchten indirekte Beweise uns anschauen. Und die erste Aussage ist, bitteschön, du hast n reelle Zahlen und du kennst ihren Durchschnitt. Das ist das A quer. Es ist zu zeigen, es gibt mindestens ein i, sodass ai kleiner gleich dem Durchschnitt ist. Das ist einfach. Da muss man nur verstehen, was denn jetzt ein indirekter Beweis ist. Ja? Keine Angst haben, überhaupt keine Angst. So, wir haben den Teil B und das ist eine richtig schöne Aufgabe. Und die haben wir jetzt so präpariert, dass Nummer 1 Sie die Aufgabe lösen können, aber Nummer 2, dass es auch, dass Sie sehen, das ist richtig was für die Informatik auch Interessantes. Was wird gesagt? Angenommen, du hast eine injektive Funktion. Was ist eine injektive Funktion? Eine Funktion ist injektiv, wenn keine zwei Zahlen, Quatsch, wenn keine Zahl zweimal getroffen wird, wenn kein Element des Bildes, sollte ich sagen, zweimal oder mehr getroffen wird. Ja? Wann ist eine Funktion injektiv? So, Sie können annehmen, dass es f injektiv ist und dann wird gesagt, wenn es ein n gibt, sodass das f von n kleiner ist als n, dann gibt es auch eine weitere natürliche Zahl, sodass das f von n größer ist als n. Jetzt können Sie sagen, ja und was soll ich daraus für mein Leben lernen? Naja, stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Datenkomprimierung. Schauen Sie sich die SIP-Kompression an oder PNG. Das müssen, wenn Sie verlustfreie Varianten nehmen, müssen die injektiv sein. Sie müssen von der Kompression zurückschließen können auf das, was denn da komprimiert worden ist. Sonst haben Sie Verlust, bitteschön. Ist übrigens eine schöne Art und Weise, um über injektiv nachzudenken. Injektive Funktionen, das sind die nach verlustfreier Kompression. Ja? So, stellen Sie sich vor, Sie machen also zum Beispiel eine SIP-Kompression dann, und es ist verlustfrei. Ja? Dann ist es injektiv. Und wenn Sie irgendwo erfolgreich gespart haben, wird Ihnen gesagt, an anderer Stelle hast du erfolgreich aufgepumpt. Wenn du irgendwo kürzer geworden bist, hast du an anderer Stelle verlängert. Nicht? Und darüber muss man sich natürlich bei der Kompression im Klaren sein. Häufig genug funktioniert es, aber es kann auch nach hinten losgehen. Und das ist hier die Ansage. Beherzigen Sie den Hinweis. Der Hinweis sagt, Nummer 1, indirekt. Betrachten Sie ein kleinstes n mit f von n ist kleiner als n. Ne? Gibt es denn überhaupt sowas, ein n mit f von n kleiner als n? Ja, wenn es sowas nicht gibt, ne, dann ist natürlich die Annahme in dieser Implikation falsch. Bei falscher Annahme ist nichts zu zeigen. Sie können und müssen annehmen, dass es ein n mit f von n kleiner als n gibt. So, und dann wird gesagt, Nummer 1, das ist das kleinste n, nutzen Sie aus, dass das kleinste n ist. Und setzen Sie dann k als den Wert von diesem kleinsten n, wenn wir das f drauf anwenden. So, und dann spielen Sie mit dem k. wenden darauf das F an und dann schauen Sie mal. Also die Aufgabe ist wirklich schön. Ja? Man kann sich da hinterher nach dem, also vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, hätte ich mir eine Zigarette danach angezündet. Ja? Aber heutzutage, ich habe es auch aufgegeben, das ist einfach nichts. Würde ich einen grünen Tee trinken danach. Ja? Es ist aber auch so. Okay, gut. Ja, okay. Also, der Teil C. Das ist Bonusaufgabe geworden. Das ist ein bisschen formal. Wer aber mit Formalismen keine Schwierigkeit hat, dem ist diese Aufgabe richtig empfohlen. Was ist zu zeigen? Eine merkwürdige Geschichte übrigens. Das hier soll immer eine semantische Folgerung sein. Heißt, wenn ich ein Oder von uns habe, über X, Y, dann folgt daraus ein Und von Oders. Ist merkwürdig. Ist auch wahr. Wie würde man denn versuchen, tatsächlich eine solche Aussage zu zeigen? Das Unangenehme ist, ui, das N kenne ich nicht. Das N kenne ich auch nicht. Das könnte beliebig groß sein. Aber wie würde ich denn, bitte schön, eine solche semantische Folgerung versuchen zu zeigen? Naja, indem ich nachweise, wenn die Voraussetzung, dass die Voraussetzung falsch ist, oder aber, dass der Schluss richtig ist. Ja, und was ist denn, wie schreibe ich denn auf, dass die Voraussetzung falsch ist? Ja, dann muss ich das negieren. Aber wie negiere ich denn das? Oh, da kommt Freund im Morgen und sagt, bitteschön, ich nehme dich an der Hand. Keine Sorge, das mache ich für dich. Und dann schreiben Sie sich auf, gut, ne, wir müssen überlegen, was passiert mit dem Oder. Falsch ist die Voraussetzung, richtig ist der Schluss. Oder, der von den beiden Dingen. Falsch ist die Voraussetzung, wir haben mit dem Morgen das Ganze negiert und dann müssen Sie schauen, wo denn jetzt auf einmal klar wird, für jede Belegung muss das stimmen. Ja, ist ein bisschen überraschend. So, jetzt sind wir gerade bei der semantischen Folgerung. Ja, also wer ein bisschen ein Händchen hat für Formalismen, der nimmt gerne diese, das ist sogar gar nicht mal so wenig, ja? Der nimmt gerne diese 15 Punkte mit. Ja? So, jetzt mal was anderes. Was schlecht gelaufen ist, das ist diese Aufgabe, die gesagt hat, bitteschön, wahr oder falsch? Hatten schon drüber geredet. Phi, semantische Folgerung, Psi oder. Psi, semantische Folgerung, Phi. Und tatsächlich falsch, weil wir fordern das für alle Phi und für alle Psi. So, und an welcher Stelle geht das schief? Setzen Sie Phi gleich X und Psi gleich Y. Dann passiert was? Dann X, semantische Folgerung Y, hier. Wie soll das gehen? Es gibt doch eine Belegung, die setzt das X auf 1 und das Y auf 0. Und bitteschön, die Umkehrung, das gilt auch nicht. Müssen wir jetzt zwar gar nicht mehr zeigen, aber gut. Und Y, semantische Folgerung X, ist auch falsch. So, und jetzt passiert was Merkwürdiges und deshalb möchte ich Ihnen das vorstellen. Jetzt schreibe ich das mal anders auf. Nämlich als Phi, daraus folgt Psi, Oder Psi, da war das Vorsicht Phi. Was ist damit? Das ist doch dasselbe wie da oben. Ne? Nee, das ist allgemeingültig. Ist allgemeingültig? Gilt also für jede Belegung. Und warum ist das so? Naja, versuchen wir den ersten Teil des Oders falsch zu machen. Um den ersten Teil des Oders falsch zu machen, müssen Sie das Psi auf 0 setzen und das Phi auf 1. Das heißt, ich habe nur dann eine Chance, ja, einen Widerspruch hier zu erreichen, wenn ich das Psi auf 0 und das Phi auf 1 setze. Ja, dann habe ich aber doch das Psi auf 0 und die Implikation, was auch immer da auf der rechten Seite steht, ist richtig. Ja, das ist so und das ist merkwürdig. Ne? Haben wir eine Inkonsistenz in der Mathematik gefunden? Also, wäre es jetzt sinnvoll, aus dem fünften Stock zu springen? Leben macht keinen Sinn mehr. Ja? Ah, was steht hier? Hier steht für alle Belegungen Phi, daraus folgt Psi. Das steht hier. Und was steht dort? Naja, das Gleiche. Ja, angepasst. Und was steht hier? Könnte sein, dass ich tatsächlich falsch bin, aber dann rettet mich mein Kollege. Ja, das ist ein schönes Beispiel, um sich wirklich darüber klar zu werden, was eine semantische Folgerung ist, was sehr wesentlich ist für F.A. für alle Belegungen. Okay? Dankeschön.